Willkommen zurück zu Zaster und Zinsen, der Podcast. Heute wird's persönlich, denn Sören steckt gerade selbst mitten in einer Finanzierung. Er möchte unser neues Bürogebäude als Privatperson kaufen und erlebt dabei selbst gerade hautnah die Tücken, die Selbstständige bei Banken haben. Und genau darum geht's heute. Wie schwer ist es wirklich für Selbstständige, eine Finanzierung zu bekommen? Mit dabei, wie immer, Kevin, Nicole und ich, diesmal eher in der Reporterrolle, und natürlich Sören, der Selbstständige in unserer Runde. Hallo zusammen!
Hallo,
Rebecca.
Meine Putzfrau.
Die Bürger, die
ich finde, wir sollten immer so reden.
Ja.
Ist ein bisschen erotisch.
So ein ASMR-Podcast machen, oder? Oh ja.
So. Wow, das war richtig komisch.
Wieso?
Ah, oh, yeah. Oh.
Dies hier?
Ja, oh, hör auf.
Was ist das denn?
Ich habe keine Fingernägel, deswegen habe ich versucht,
das... Ja, macht man doch hier so klick, 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 klick und dann kratzt man da so drüber und dann hört sich das so ganz schäbig an. Ah, hör sofort auf.
Ah, geil. So kriegen wir den Helms.
Der windet sich schon auf den Boden.
Hast du ein Nippelchen oder was?
Verrat mich.
Sören, bevor wir über deine Finanzierung reden, dein Fail der Woche ist diesmal ein echter Bürokratieklassiker, oder?
Ja, absolut. Und zwar, Story dahinter ist, wir haben jetzt im letzten Jahr ja witzigerweise auch schon mal das Büro gewechselt. Und es ist ja dann natürlich auch so, wenn du ein Büro wechselst, genauso wie du es als Privatperson, wenn du umziehst, musst du natürlich auch da entsprechend schauen, dass alle Adressen irgendwo angepasst werden. Als Selbstständiger ist dann manchmal aber noch mal mehr so, dass man natürlich viel zu tun hat, die Tage lang sind. Und das ist irgendwie ja ein bisschen hängen geblieben. Und es war jetzt Anfang des Jahres. Da ging es darum, dass ich den Dienstwagen anmelden wollte. Hatte extra vorher alles genau vorbereitet, Termin im Autohaus stand, mich schon wochenlang darauf gefreut, dass es endlich hieß, du kannst das Auto abholen. Und natürlich dann auch passenderweise direkt den Tag davor noch mal eben schnell Termin im Straßenverkehrsamt gemacht. Da war ich dann auch. Ich dachte, ich hätte alles mit. Ich dachte, es würde alles passen.
Hättest du mich mal gefragt. Ich weiß, wie es im Straßenverkehrsamt läuft.
Nein, du weißt nur, wie man hinkommt.
Ja, absolut.
Du brauchst das richtige Formular.
Ah, ne?
Formular
ja,
38. Es scheiterte dann an der Anmeldung daran, dass leider der Firmensitz noch nicht umgemeldet war. Und dann ist es tatsächlich so, Firmensitz nicht umgemeldet, keine Anmeldung des Autos. Da stieg dann so leicht so ein bisschen der Puls nach oben. Die Schweißperlen kamen auf der Stirn. Ich habe schon zwischendurch gesagt, okay, ich kann den Termin für morgen absagen. Das Auto kriege ich morgen eh nicht. Glücklicherweise, ich konnte es dann noch über sehr, sehr gute Kontakte auch lösen. Ich musste nämlich an dem Tag dann nochmal eben zu einem zum Notar, um mal schnell eben die Firmenadresse noch anzupassen. Und richtig schön, man muss auch dann das Gewerbe einmal ummelden. Also ich dachte, also wir waren vorher, so saß die Firma in Paderborn, jetzt neu saß sie in Fehr. In meiner Gedankenwelt war es dann so, ich gehe jetzt dahin und muss es einfach ummelden. Von Paderborn nach Fehr. Klingt ja logisch.
Würde ich jetzt auch so denken.
Ist falsch. Ich war nämlich dann beim beim Amt in Fehr, um dann umzumelden. Das war auch meine Aussage zu dem Kollegen, dass ich gesagt habe, ja, ich würde jetzt gerne die Firma einmal ummelden. Nee, das ist keine Ummeldung. Das ist eine Abmeldung im Kreis Paderborn, um es dann in Fehr wieder neu anzumelden. Und natürlich kannst du auch erst neu anmelden, wenn du in Paderborn abgemeldet hast. War ein bisschen, also ich hatte eigentlich geplant gehabt, ich fahre mal schnell zum Straßenverkehrsamt. Innerhalb von zwei, drei Minuten bin ich da wieder draußen und habe das Auto angemeldet. Es wurde dann daraus eher eine kleine Odyssee aus 5 Stunden mit Notartermin und allem drum und dran. Aber Erfolg war trotzdem da. Am Ende, am nächsten Tag habe ich dann das Auto anmelden können. Und danach dann losgefahren, um das Auto abzuholen. Also es hat trotzdem noch funktioniert, aber Bürokratie für Selbstständige hat manchmal so die ein oder andere Tücke im System.
Sören allein im Kreis Paderborn.
Gütersloh.
Gütersloh, ja.
Paderborn war Vergangenheit.
Ja, okay.
Mann, Mann, Mann. Also es hört sich ja fast so ähnlich an wie bei unseren Finanzierungen. Wenn auch da irgendwie die kleinste Kleinigkeit fehlt, geht nix. Und die Bank macht dicht. Und so hat jetzt das Straßenverkehrsamt dicht gemacht.
Aber dann kam ich und hab's aufgerissen. So wie bei der Finanzierung.
Alter Aufreißer, du.
Ich finde übrigens in der gerade mal eben lustig, wenn ich jetzt gucke, Kevin, du hast ja unsere schöne Giraffe mit dem Hammer im Hintergrund. Warum hast du eigentlich einen Handwerker? Den passt überhaupt nicht. Der ist so handwerklich unbegabt.
Weil er hat zwei linke Hände und alles nur Daumen.
Aber es sieht auch so ein bisschen so aus, als würde die Giraffe quasi ausholen und mir auf den Kopf donnern.
Das kenne ich.
Das ist eigentlich schon ganz gut.
Das Gefühl kenne ich.
Aber du bist dann die Giraffe.
Ja, auf jeden Fall.
Sören, erzähl mal, du willst unser neues Bürogebäude kaufen. Was genau ist die Herausforderung dabei?
Naja, Kevin möchte halt nicht kaufen, ne? Also von daher bin ich halt irgendwo gezwungen. Ne? Einer muss ja sich opfern fürs Team. Nee, die Herausforderung ist halt tatsächlich, dass man als Selbstständiger in Deutschland, ne, also wenn du mal die Reihe aufmachen möchtest, Rebecca, ganz oben Wunschkunde, also hier so am Rand, sind die Beamten. Danach kommen dann die Angestellten. Dann kommt lange nichts.
Und dann kommt Sören.
Dann komme ich und dann kommen die restlichen. Nein, dann kommen irgendwann die Selbstständigen. Und das merkst du halt schon sehr stark, ne, dass in Deutschland Selbstständige bei Banken das echt schwierig haben. Ne? Da wird einfach doppelt, dreifach drauf geguckt. Es wird viel kritischer geschaut. Und das, was für jemanden als Angestellten, der den gleichen Plan hätte, deutlich, deutlich einfacher wäre, ist halt als Selbstständiger nochmal viel komplexer. Und ich glaube, das haben wir auch in dem Prozess, den ich dann mit mir selbst quasi miterlebt habe, ist auch immer schön, ne, wenn man halt in die eigene Finanzierung auch macht, wo man das natürlich nochmal auch ganz gut zu spüren bekommt. Weil wir den Vorteil haben, dass wir natürlich einfach auch wissen, was sind die Anforderungen, die Banken haben. Also da sind wir natürlich schon von Anfang an ein bisschen tiefer drin, sorgt aber trotzdem immer dafür, dass natürlich, ja, man merkt es an den Fragen, dass es halt schon sehr kritisch ist.
Und wenn du das als Privatperson erwerben möchtest, so wie du es ja planst, sagt die Bank trotzdem, naja, aber du bist ja Selbstständiger.
Ja, das ist ja manchmal das Witzige. Also ich habe ja selbst, das ist eine GmbH, ich bin angestellter Geschäftsführer dieser GmbH. Das heißt, genauso wie wir alle bekomme auch ich eine ganz normale Lohnabrechnung. Da steht ein ganz normales Bruttogehalt drauf und ein ganz normales Nettogehalt. Also sieht genauso aus. Aber tatsächlich kommen natürlich alle Zahlen der Firma mit hinzu, ne? Also mit, was war in der Vergangenheit, was ist aktuell, was ist für die Zukunft geplant, und es wird natürlich da nochmal viel kritischer, viel genauer im Zweifel halt auch wirklich geprüft, auch wenn du als Privatperson kaufst, ja.
Warum tun sich denn Banken allgemein so schwer mit Selbstständigen?
Es ist halt schwieriger, natürlich irgendwo zu sagen, wie das konkrete Einkommen ist. Ne? Also das ist schon halt etwas, wo ich im Zweifel als Bank viel, viel genauer drauf gucken muss, was ich aber auch schwerer abschätzen kann, weil natürlich die Schwankungen viel größer im Zweifel sind. Ne? Also jeder Angestellte, wenn er weiß, was auf sein Konto kommt, kann auf den Cent genau sagen, das ist mein Einkommen, das kriege ich. Das kann der Selbstständige in der Form ja nicht so ganz. Also gut, bei mir wäre es jetzt schon so, aber trotzdem hast du natürlich, dass es davon auch abhängig ist, ob die Firma sich entsprechend trägt. Und da ist natürlich einfach aus Bankensicht zumindest immer deutlich mehr Risiko. Wobei ich ehrlicherweise ja gestehen muss, ich bin da ja nicht wirklich der gleichen Meinung, weil egal welchen Selbstständigen ich betrachten würde, wenn es bei dem schlecht läuft, sind die Ersten, die entlassen werden, ist halt nicht der Selbstständige, der sich selbst entlässt und der behält die Mitarbeiter, sondern die Ersten, die ja jeder Selbstständige entlassen würde, sind dann halt die Mitarbeiter, die, Spoiler, naja, die angestellt sind. Also die Frage, was ist dann halt wirklich sicherer, kann man, glaube ich, nochmal im Zweifel vielleicht mal drüber streiten. Ne? Aber es ist einfach so in der Betrachtung zumindest, dass gerade das Einkommen natürlich sehr viel, ja, sehr viel kritischer gesehen wird.
Also wenn man mal überlegt, dass der Selbstständige ja eigentlich gar nicht so schnell gefeuert werden kann, also wie ein Angestellter oder wie auch immer. Also der Selbstständige ist ja der, der als Letztes geht. Von daher, ich find's grausam.
Also ich habe zum Start der Selbstständigkeit habe ich immer im Freundeskreis viel darüber gewitzelt, wenn es so darum ging, ja, wenn ich dann mit mir selbst in die Gehaltsverhandlung gehe, dann setze ich mich an den Tisch, stöhnt Gläser auf beiden Seiten und ja, Herr Kämmerling, und wie war es im letzten Jahr? Ich finde, ich war schon ganz gut. Also ich denke, ich sollte ein bisschen mehr Gehalt bekommen. Dann wieder die Seite wechseln. Ja, ich finde, Sie waren wirklich ganz gut. Ach komm, Sie sind so ein wichtiger Mitarbeiter. Wir kriegen nochmal einen Schnaps mehr oben drauf. Aber andersrum ist das ja noch viel lustiger. Herr Kämmerling, also es tut uns ja echt leid. Es läuft ja wirklich nicht gut. Wir müssen Sie leider entlassen. Wirklich? Aber ich bin doch so angewiesen. Oh.
Hilfe!
Boah, du machst schon das zwei Persönlichkeiten.
Gut. Ja, wirklich.
Alter. Ja, ich stelle mir das gerade so vor, wie Sören im Besprechungsraum um den Tisch rennt.
Ja, Hammer.
Darf ich Ihnen was zu trinken anbieten? Ja, natürlich.
Nein, aber Nicole, du hast schon recht, es ist eigentlich ein Witz, ne? Also wir reden darüber, dass dass im Zweifel ja wirklich der Selbstständige ist der Letzte, der sich entlässt, ne? Also es werden vorher, es wird in allen Kostenpunkten irgendwo gedreht, Mitarbeiter, also Personalkosten, Marketingkosten oder was auch immer, bevor wirklich der Laden ja dicht gemacht wird, sind da ganz viele andere Steps noch, die man gehen kann. Und das ist gefühlt ja in gar keiner Betrachtung irgendwo mit drin.
Ja, aber ich spule jetzt nochmal zurück. Also ja, klar, der Chef oder der Selbstständige ist der Letzte, der geht. Aber der Selbstständige ist auch der mit seinem Unternehmen, der Arbeitsplätze schafft. Und das muss man oder das muss eine Bank auch mal sehen. Und das tut sie nicht. Und das ist das, was ich so schade finde, weil mit zweierlei Maß gemessen wird. Natürlich kannst du als Angestellter auch nächste Woche vor der Türe sitzen, genauso wie auch ein Selbstständiger. Also von daher, das sollte man eigentlich nicht mehr so differenzieren, wie man es immer noch macht.
Das ist aber leider trotzdem, das wissen wir ganz genau, gerade bei den Banken in Deutschland ein ganz großes Thema. Da ist es einfach so, dass viele Selbstständige echt schwer haben. Und es ist ja nicht nur, also wo ich gegründet habe, ist ja jetzt schon etwas knapp über 4 Jahre her, dass ich die Firma damals ins Leben gerufen habe. Und ich dachte eigentlich, ich wäre ganz gut vorbereitet. Ne? Man, in der Bankausbildung, du lernst halt auch, ne, viele, viele Details finde ich schon, ne? Welche Firmenform gibt es, welche Besonderheiten gibt es. Ehrlich, ich habe zwischendurch mir gedacht, Gott, das ist so kompliziert, kein Wunder, dass sich in unserem Land keiner selbstständig macht. Ich habe ja, wie gesagt, die GmbH gegründet, dann brauchte ich, also zu dem Zeitpunkt, die Firma hatte ja den Sitz in Paderborn, ich selbst habe zu dem Zeitpunkt noch in Schloss Holte-Stubenbrock gelebt, wo der schöne Safari-Park ist. Und dann brauchtest du eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für mich als Privatperson von der Stadt Schloss Holte-Stubenbrock, weil ich steuerlich ansässig in Gütersloh war, brauchte ich noch eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Finanzamt in Gütersloh. Die Firma brauchte eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von der Stadt in Paderborn. Und weil die Firma ja steuerlich in Paderborn ansässig ist, brauchte es auch eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von Finanzamt in Paderborn. Hey, jetzt mal ganz ehrlich, wie viel sind da schon, also da sind so viele Dinge, die du nicht weißt, wo du auch Fehler am Anfang im Zweifel ja halt auch machst, die dir dann gerade diesen Start ja total kompliziert machen. Da müssen wir uns nicht wundern in Deutschland, warum sich so wenige selbstständig machen. Ich kann es verstehen. Und ja, Nicole, wir schaffen eigentlich als Selbstständige, wir schaffen Arbeitsplätze, wir sorgen dafür, dass sich Dinge weiter bewegen und die meisten Selbstständigen arbeiten ja viel, viel, viel mehr Stunden, als es je ein Angestellter machen würde, aber so richtig Dankeschön an irgendeiner Stelle, auch nicht bei den Banken, gibt's es nicht wirklich.
Nee, im Gegenteil, finde ich, es werden einem noch irgendwo Steine in den Weg gelegt, so wie du es gerade beschreibst. Passt ja mal wieder zu, ich weiß nicht, Folge 2 bis 5, ich weiß nicht, wann ich es und wo ich es gesagt habe, ehrlich gesagt, Passierschein A38. Also es ist wirklich verrückt, wirklich verrückt.
Und natürlich ist es komplizierter, ne? Es ist halt nicht wie Angestellter 0815, ich gebe hier 3 Gehaltsabrechnungen rein und dann bin ich fertig, ne? Die Unterlagenliste ist für einen Selbstständigen schwieriger. Das sind halt alles, auch da tut sich halt wieder eine Bank ja deutlich schwerer. Aber es wäre mal an der Zeit, dass sich da was ändert.
Ich glaube nicht, dass das so schnell passieren wird.
Ich befürchte das auch, aber es ist ja trotzdem an der Zeit, da jetzt echt dran zu bohren und immer wieder darauf hinzuweisen und da halt was zu tun, dass sich da halt was, was sich da, dass sich da was dreht.
Und was sind die größten Stolperfallen, die dir und anderen Selbstständigen begegnen?
Thema Unterlagen ist halt schon echt ein großes, ne? Also unvollständige Unterlagen, gerade als Selbstständiger, weil du natürlich auch jetzt gar nicht unbedingt, also erstmal es sind mehr Unterlagen, ist schon mal irgendwo eine Herausforderung, die mit drin ist, aber natürlich auch, dass du im Zweifel ja gar nicht unbedingt an alle Unterlagen sofort selbst drankommst. Also wir reden über, über Jahresabschlüsse, betriebswirtschaftliche Auswertung, also BWA, wenn das mal jemand hört, ist damit gemeint, da bist du in ganz vielen Stellen ja auch dabei, dass du dann halt deinen Steuerberater ansprichst. Also das heißt, du hast jemand anderen, dem du sagen musst, ich brauche das jetzt, der im Zweifel auch jetzt nicht unbedingt immer super schnell unterwegs ist, also von dem du halt auch abhängig bist, dass du überhaupt die Sachen bekommst. Also du hast halt gerade bei dem Unterlagenthema schon echt eine große Herausforderung, ne? Dass das halt wirklich, dass du einfach diese Unterlagen sauber, passend aufbereitet hast, ja.
Ja, und wenn du einfach mal so guckst, Entschuldigung, dass ich jetzt dazwischen grätsche, wir haben September. Welcher Selbstständige hat denn im September oder im Mai, Juni, Juli oder wann auch immer in diesem darauffolgenden Jahr den Abschluss fertig vom letzten Geschäftsjahr? Hast du den schon fertig?
Mhm.
So,
es gibt,
und die
es
Bank
gibt mit
verlangt
Sicherheit,
die letzten
gibt mit
drei Jahre, glaube ich, ne?
Ja.
Ja.
Ja, es manchmal passt halt nicht wirklich zusammen. Und was natürlich auch echt Stolperfalle auch sein kann, ich habe ja gerade gesagt, ne, du brauchst den Steuerberater natürlich halt auch für das Thema Unterlagen, die ich bei der Bank brauche. Und dann kommt natürlich noch was mit hinzu. Wir haben auch da, wir haben tolle Steuerberater in Deutschland, die wirklich Steuerberatung machen. Und wir haben, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen möchte,
die fürs Finanzamt arbeiten.
Ja, aber mir fehlt gerade die Begrifflichkeit. Aber auf jeden Fall Menschen, die sich als Steuerberater bezeichnen und anscheinend die einzige Aufgabe besteht darin, zu gucken, wie kriege ich den Selbstständigen dahingehend beraten, dass der möglichst halt gar keine Steuern zahlt. Und das ist halt teilweise ja der letzte Schuss dafür, dass es auf keinen Fall mit einer Finanzierung funktioniert.
Ja, aber wenn du mal so guckst, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wir haben hier bei uns in der Region und im Pott ganz, ganz viele die alten Bütchen. Das Kiosk, wo man sich abends trifft, nach der Arbeit sein Feierabendbierchen trinkt, mit denen von der Straße ein bisschen rumquatscht.
Was?
Die Jungs?
Mit denen von der Straße ein bisschen rumquatscht?
Ja, die auf der Straße mit dir wohnen, deine Nachbarn, Kinder, wer auch immer. Nicht irgendwelche Obdachlosen oder sonst irgendwen. Also ich weiß nicht, was du gerade verstanden hast.
Die sind ja auch nett.
Lange Rede, kurzer Sinn. Aber in der Regel ist es doch so, da läuft doch ein Teil über die Kasse in der rechten Hosentasche, ein Teil über die linke Hosentasche. Natürlich geht's den allen super und hervorragend, aber auf dem Papier sind die tot. Und das versteht kaum, ich sag mal, nicht jeder Bütchenbesitzer oder Selbstständige versteht das nicht. Der denkt, okay, ich will irgendwann kaufen, aber dann musst du auch gucken, dass du nicht rechte Tasche, linke Tasche, sondern wirklich alles in eine Tasche, damit du auf dem Papier auch finanzierbar bist. In der letzten Folge hatten wir das Thema Eigenkapital, wo einer meiner Kunden das Geld in der Wand hat und Schlitze kloppen muss, wenn er 500 Euro rausholen will. Ja, aber es funktioniert so nicht. Und das müssen wir oder müssen ganz, ganz viele selbstständigen kleinen Unternehmer auch in Deutschland mal lernen. Wenn sie denn kaufen wollen, dann ist nicht rechts und links, sondern nur eine.
Wir kommen da ja später auch noch zu, dass wir uns mal ein bisschen genauer auch damit beschäftigen, wie kommt man eigentlich, ne, was für ein Einkommen habe ich als Selbstständiger? Quasi so eine kleine Do-it-yourself-Anleitung für den ersten Step als Selbstständiger, um mal für sich selbst schnell auszurechnen, was wäre denn mein Einkommen? Ne, mit was kann ich denn hier wirklich unterwegs sein? Aber wo du das gerade erzählst, Nicole, das erinnert mich immer an ein Gespräch mit einem Selbstständigen. Das habe ich vor 2 Jahren geführt. Und also der erste Kontakt, ne, und dann spricht man halt auch so ein bisschen. Und meine Frage war dann, ja, wie läuft es denn in der Selbstständigkeit? Der war ganz begeistert. Junger Kerl, tatsächlich noch gar nicht so lang mit dabei, ne, aber voll motiviert, richtig super. Ist ja auch immer toll, wenn Menschen sich wirklich selbstständig machen. Und er meinte dann, ja, läuft richtig klasse. In den letzten 3 Jahren habe ich es geschafft, keine Steuern zu zahlen.
Ja.
Das ist, steuerlich gesehen ist das gut. Problem ist, der junge Kerl ist halt als Einzelunternehmer. Das heißt, da geht's halt auch wirklich, kommen wir später noch zu, ne, was ist so der Gewinn, wie komme ich dann zum Einkommen? Und wenn du keine Steuern zahlst, also quasi 0 Euro Gewinn hast, ist das auf jeden Fall, also die Rechnung können wir schon mal vorwegnehmen, ist ganz einfach, 0 Euro Gewinn gleich 0 Euro Einkommen, 0 Euro Einkommen gleich 0 Haus.
0 Haus, 0 Finanzierung.
Egal, ob 0 Haus oder 0 Dispo oder 0 irgendwas. 0
gar nichts.
Auch 0 Mülltonne. Es ist halt egal, wie groß es ist, es wird nicht funktionieren. Es ist halt einfach chancenlos. Und ja, das erzählen zum Beispiel ganz viele Steuerberater, sprechen da gar nicht drüber. Also wo man eigentlich viel proaktiver hingehen müsste und jemanden da auch in die Hand nehmen muss, weil die meisten Selbstständigen sind in ihrer Branche, in dem Bereich, was die machen. Handwerker, bestes Beispiel, die machen ihren Job den größten Teil super. Aber wenn es darum geht, zu gucken, wie ist das Ganze unternehmerisch aufgebaut, wie sind die Zahlen, wie muss man das Unternehmen weiterentwickeln, da tun die sich echt schwer. Und dafür brauchen die eigentlich einen guten Steuerberater. Bräuchten sie.
Ja, oder jemanden, ich sag jetzt einfach mal als Mentor von der IHK oder wie auch immer, der die da an die Hand nimmt. Weil wenn wir mal schauen, wenn wir beim Thema Handwerker bleiben, du kannst ja nicht einfach hingehen und sagen, so, ich habe jetzt mal gerade so eine geile Idee, ich werde jetzt Fliesenleger oder ich mache mich selbstständig als Maurer. Nee, kannst du nicht. Du musst, wenn du im Handwerk unterwegs bist, natürlich auch nachweisen können, dass du eine fundierte Ausbildung hast oder einen Meister gemacht hast. Warum lachst du so sehr?
Ich habe gerade gelacht, weil ich mir gerade vorgestellt habe, wie für Kevin gerade eine Welt zusammenbricht. Der wollte mit Sicherheit mal Maurer werden.
Nee, ich habe gerade währenddessen drüber nachgedacht. Es gibt doch jetzt hier diese 1000 Reality Stars und Influencer. Die brauchen doch keine Qualifikation.
Ja, die jetzt alle Steuern zahlen müssen.
Ja, genau. So, die haben sie nämlich jetzt hops genommen. Das ist das Problem. Ja.
Das heißt, Dubai wird demnächst wieder auch ein bisschen weniger mit Influencern.
Wird wieder entspannter, der Wohnungsmarkt.
Wie auch immer, lange Rede, kurzer Sinn. Also ich fände es super, wenn es aber auch vom Finanzamt vielleicht einen geben würde, der sagt, hör mal Jung oder hör mal Mädchen, das musst du so und so machen, weil wenn du das nicht machst, dann ist schlecht.
Die Unterstützung brauche ich das auf jeden Fall. Weil ansonsten, ne, sind halt ganz schnell Stolperfalle, dieser steuerliche Blick drauf, ne, was habe ich an Einkommen, kann echt der Killer sein für jede Finanzierung.
Aber jetzt spielen wir das mal noch weiter. Der Gewinn unten ist null. Und jetzt geht er zur Bank und möchte irgendwas finanzieren oder kaufen. Und sagt, ich habe aber 150.000 Euro Eigenkapital die letzten 2 Jahre angespart. Da fragt die Bank, wo kommt das denn her?
Das ist so. Aber das Problem ist ja auch.
Das Thema GWG.
Das fängt ja aber ganz vorne schon an in der Schulzeit. Du lernst sowas ja auch nicht. Du lernst es in der Schule nicht, wie du mit Steuern umzugehen hast. Wie funktioniert denn überhaupt, also auch als Angestellter, Privatperson, wie auch immer, wie funktioniert denn eine Steuererklärung? Da musst du dich ja selber reinfuchsen oder es erklärt dir jemand. Wenn du Glück hast, hat Papa gerade seine gemacht, da hast du über die Schulter geguckt und kriegst es irgendwie selber hin.
Oder YouTube-Videos.
Ja, gut,
oder
okay.
Das, ja. Gott sei Dank haben wir diese digitale Zeit jetzt.
Mittlerweile geht's, ja.
Gott sei Dank, ja. Aber ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, in der heutigen Zeit, aber auch schon damals, wo wir zur Schule gegangen sind, ja, was soll ich mit einem Fach Sachkunde, keine Ahnung. Dann mach doch lieber mal 2 Stunden in der Woche das Thema Finanzen. Was ist denn los, Jungs? Ich habe nicht über Sexualkunde und Dr. Sommer gesprochen.
Mann. Nein, aber du hast von
das
früher gesprochen.
Bleiben.
Du hast von früher gesprochen. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie du damals noch mit so einem...
Was?
Mit diesem Reifen und diesem Stock.
Was? Mit dem Reifen? Nee, okay, daran habe ich jetzt nicht gedacht.
Kennst du nicht dieses Spiel, was wir früher gespielt haben?
Ich habe mir eher vorgestellt, wie Nicole dann so mit der Kutsche abgeholt wird und dann so...
Nee, eine Kutsche war nicht, du Vogel. Meine Mama oder mein Papa hat mich meistens zur Schule gebracht oder ich bin zu Fuß gegangen mit einem hellblauen Tornister für ein Mädchen, total doof. Und wisst ihr, was meine Schultüte war? Wollt ihr es wissen?
Hm? Ja.
Meine Schultüte war Pumuckl, rot, mit Pumuckl drauf.
Oh.
Das, falls ihr den noch kennt.
Ja, klar.
Ja.
Den kann der wurde doch auch jetzt neu aufgesetzt.
Ja, aber die neuen aufgesetzt finde ich doof.
Früher war alles besser.
Die alten Pumuckl-Serien sind viel besser.
Sören, was tust du denn, damit die Finanzierung klappt?
In erster Linie haben wir natürlich einen riesen Vorteil, einfach dadurch, dass wir ganz genau wissen, welche Unterlagen braucht es. Das heißt, ne, man kann die Dinge natürlich entsprechend nochmal anders vorbereiten. Es hilft uns natürlich auch, wir haben tagtäglich mit Zahlen zu tun. Das heißt, für uns ist natürlich der Blick auf die Zahlen deutlich leichter. Für uns ist es deutlich leichter, darüber hinaus so ein bisschen so eine Perspektive geben zu können und dann natürlich auch anders argumentieren zu können. Und letzter Faktor ist natürlich auch, wir haben halt tagtäglich mit allen möglichen Banken zu tun. Das heißt, wir konnten natürlich im Vorfeld auch schon viel eher mal schauen, okay, welche Bank kommt da in Frage. Man kann das mal schnell auf einem kurzen Dienstweg auch besprechen und dadurch dann einfach gute Vorbereitung hilft, dass es dann auch am Ende umgesetzt werden kann.
Ist halt cool, wenn man so ein bisschen Insiderwissen hat, ne?
Ich wollte gerade sagen, und einen coolen Berater, ne?
Ja.
Ja. Ist für mich schon ganz cool.
Also halten wir fest, Vorbereitung beim Selbstständigen noch viel wichtiger wie beim Angestellten. Die richtige Bank, den richtigen Partner, dann klappt's auch mit der Finanzierung und gute Kommunikation.
Ja, und wir sagen es ja auch immer, also bei Angestellten ja auch, ne, kommt früh, seid früh da, sprecht früh an, ne? Kümmert euch früh. Beim Selbstständigen reden wir nicht über Wochen und Monate, die entscheidend sind, sondern das sehen wir auch gleich nochmal, wenn wir wirklich aufs Einkommen, auf das zu sprechen kommen, was steht denn eigentlich am Ende unterm Strich da? Wir brauchen eigentlich Jahre, um es gut vorbereiten zu können, im besten Fall.
Was? Jahre?
Jahre, ja, Jahre.
Okay, also wir haben das Jahr 2025. Ich überlege mir jetzt, ich möchte ein Haus kaufen. Und wie viele Jahre brauche ich denn dann, bis ich zu dir kommen darf?
Nein, du darfst auch sofort kommen. Aber es geht darum, wenn wir Selbstständige haben, ist es ja schon so, dass im besten Fall kommt jemand, der überlegt, in 5 Jahren ein Haus zu kaufen als Selbstständiger. Schön, wenn wir heute schon mit dem sprechen, weil, das weißt du ja auch, beim Selbstständigen ist halt das Einkommen jetzt keine Geschichte, was habe ich in den letzten 3 Monaten verdient. Das ist da halt nicht so entscheidend.
Das stimmt. Und ich glaube, es ist total spannend, auch für unsere Zuschauer und Zuhörer gleich einfach mal zu sehen, wenn du in die Berechnung als Beispiel gehst. Es ist ja nicht so wie beim Angestellten. Ich habe oben mein Brutto, dann gehen meine ganzen Steuern ab. Und bei uns sind es nicht wenig Steuern in Deutschland und noch ein bisschen Kirchensteuer und Krankenversicherung und Gedönse. Und dann ist das, was unterm Strich da rauskommt, netto. Beim Selbstständigen ist es ja nochmal ein bisschen anders.
Ist das so? Schauen wir
meistens
mal.
Wenn ein Selbstständiger eine Finanzierung beantragt, welche Unterlagen will die Bank dann sehen?
Also wir reden meistens auf jeden Fall darüber, dass sowas wie Steuerbescheide, Steuererklärung, am besten der letzten 3 Jahre, manchmal bei bestimmten Banken reichen vielleicht auch die letzten 2 Jahre, aber die brauchst du eigentlich immer. Dann natürlich die Jahresabschlüsse. Oder je nachdem, in welcher Größe und was für eine Firmenform, auch ist es dann manchmal auch eine Einnahmenüberschussrechnung, da auch tatsächlich der letzten 3 Jahre. Nicole hat es zwar schon angerissen, die meisten Banken sind tatsächlich, denen ist auch bewusst, 2025 heute, habe ich den Jahresabschluss 2024 in der Regel noch nicht fertig. Oder besser gesagt, mein Steuerberater hat den noch nicht fertig. Das heißt, wir reden dann über die letzten 3, die du bekommen hast. Also Stand heute wären es 2022, 2021, 2023. Und von 2024 reicht dann, und das ist dann auch die nächste Unterlage, die wir auf jeden Fall brauchen, immer eine aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung oder Kurzform, wenn man die immer irgendwo hört, BWA. Ja, die braucht man immer vom Dezember des letzten Jahres, also aktuell wäre es dann Dezember 2024 und eine möglichst aktuelle aus diesem Jahr, weil könnte ja sein, dass es die letzten 3 Jahre super war und dieses Jahr halt gar nichts mehr läuft, dann will natürlich die Bank auch das sehen, wie da die Entwicklung weitergeht. Ja. Und ansonsten kommen natürlich die Punkte auch mit hinzu. Kevin, hör auf, mit dem Mikrofon rumzuspielen.
Hier kommt immer der Rahmen, als würde ich einen Ton von mir geben.
Ja,
aber wie denn? Ich bewege mich nicht, ich atme schon ganz ruhig.
Atme nicht mehr.
Du atmest zu nah am Mikro.
Okay.
Aber für Kevin ist heute die Folge auch schwer.
Deswegen zitter ich am ganzen Körper und das trägt sich dann über das Mikro in den Ton.
Muss jetzt was loswerden.
Ich kriege sonst Rückenschmerzen, wenn ich nicht reden kann.
Wo kann ich jetzt sagen, Schlager, Schlager? Ja, und neben den Sachen, die wir als Selbstständige, die nochmal so ein bisschen besonders ist, sind, hast du dann natürlich auch ganz die normalen Sachen, ne? Also Eigenkapitalnachweis, Kontoauszüge, privat und auch durchaus von der Firma gegebenenfalls, die noch mit hinzukommen. Und manchmal, wenn es noch irgendwelche bestimmten Verträge oder sowas gibt, Kreditverträge brauchst die natürlich auch. Ne? Aber so die wichtigsten Sachen, das sind gerade am Anfang, also das Thema, wie sind die Zahlen der letzten 3 Jahre gewesen und wie sind die Zahlen im aktuellen Jahr. Das ist erstmal das natürlich ganz Entscheidende, wo viele Banken schon so die erste Schranke oder runtersetzen oder auch Tür schon wieder schließen können.
Aber hier geht ja auch, also je vollständiger und sauberer die Unterlagen sind, je besser vorbereitet ist, je schneller geht es auch. Fehlen Unterlagen, müssen nachgereicht werden, sprechen wir hier manchmal über Wochen, wo wir zugange sind. Mhm. Und das können wir ein Stück weit aushebeln mit dem Kunden, mit einer guten Vorbereitung, mit einer guten Beratung, sodass wir alles passend einreichen können und nicht Tage und Wochen damit verbringen zu warten, nur weil irgendwo irgendwas gefehlt hat.
Vor allem frühzeitig, dass der Kunde im Zweifel dem Steuerberater schon mal auf die Füße treten kann und sagen kann, so, hier, sieh zu, ich brauche das jetzt mal langsam. Schönes Druckmittel.
Viele denken, die Bank schaut nur aufs Gehaltskonto. Aber wie wird denn dein Einkommen als Selbstständiger eigentlich berechnet?
Also natürlich ein bisschen unterschiedlich, aber was habe ich für eine Form der Selbstständigkeit? Also reden wir über einen Einzelunternehmer, ist es ein bisschen anders als wie zum Beispiel bei mir als Geschäftsführer von einer GmbH. Für die ist es meistens auch relativ einfach. Die kriegen ja ihre Gehaltsabrechnung. Ja, die müssen auch die Zahlen der Firma zeigen. Aber wenn da am Ende dann eine schwarze Null steht, ist soweit erstmal alles gut. Und dann geht es halt wirklich um das, was auf der Gehaltsabrechnung steht. Spannend wird es ehrlicherweise gerade bei den Einzelunternehmern und da habe ich ein bisschen heute mal was mitgebracht, dass wir einfach mal drauf schauen können, dass wir gemeinsam mal gucken können und dass wir gerade für unsere Zuschauer, eher für unsere Zuschauer wahrscheinlich, also bitte jetzt einmal, wenn du gerade bei Spotify hörst, jetzt klick einmal auf YouTube, damit du es auch sehen kannst, weil ansonsten nur zuhören ist jetzt schwierig, aber ich versuche es auch für die blinden Variante passend hinzubekommen und schön zu erklären. Genau, also was erstmal total ein Riesenunterschied ist, ne, also wenn jetzt heute ein Angestellter eine Finanzierung braucht, das Erste, was wir dem immer sagen, ist, wir brauchen von dir die letzten 3 Gehaltsabrechnungen. Schön ist, man hat sich bei Selbstständigen zumindest gedacht, wir wollen die 3 behalten. Das Problem ist, wir reden nicht über die letzten 3 Monate, wir reden halt über die letzten 3 Jahre. Ne, also selbst wenn du jetzt vielleicht gerade im letzten Jahr 2024 richtig, richtig ein tolles Jahr in der Selbstständigkeit hattest, ist das super, kann auch immer gut bewertet werden, gerade wenn die Entwicklung wirklich halt auch bergauf geht, ne? Aber es werden 3 Jahre betrachtet und es wird halt immer auch der Durchschnitt betrachtet. Und ganz spannend wird's dann beim Thema Begrifflichkeiten. Nicole, Kevin, ihr habt schon mal gehört, ich habe euch mal den auf Instagram gezeigt, der immer darüber spricht, dass man, wenn man nicht mindestens, wie viel ist es, 20.000 verdient, dass man dann eigentlich ja quasi gar nicht mehr lebensfähig ist.
Absolut.
Also, ja, absoluter Schwachsinn. Aber das Riesenproblem ist, dass ganz viele, gerade bei Social Media sehe ich das immer wieder, die sprechen, schreiben immer über Umsätze. Da wird immer über Umsatz gesprochen und Umsatz wird als die Marke genommen, wo man sagt, also wenn ich so und so viel Umsatz habe, dann ist das jetzt super und wenn ich so und so wenig Umsatz habe, dann ist das schlecht. Das ist natürlich erstmal totaler Quatsch, ne? Weil um Umsatz alleine geht's halt überhaupt nicht, sondern da gibt's halt noch deutlich mehr Faktoren, ne? Weil du hast ja auch irgendwo dann dem ganzen Umsatz stehen halt Kosten gegenüber. Vielleicht hast du Mitarbeiter, Personalkosten, die also noch runtergehen. Du bezahlst was für Marketing. Du hast vielleicht ein Auto, was noch bezahlt werden muss. Es gibt bestimmte Software, die du nutzt. Also ne, eine ganze Reihe an Kosten, die irgendwo erstmal runtergehen. Und dann bleibt ein Gewinn übrig. Und das sind so die ersten zwei Stolperfallen aus meiner Sicht, die bei ganz vielen Selbstständigen passieren. Also wenn ich die Frage, was verdienst du, kommt, wird entweder wird gerne der Umsatz genannt. Das ist natürlich schon mal fast nicht richtig, also gar nicht richtig.
Fast nicht richtig.
Ist nicht richtig, ja. Ich wollte es ein bisschen netter verpacken.
Okay. Fast nicht richtig.
Aber
Gut.
ansonsten wird auch ganz gerne der Gewinn genannt. Ne? Also dass einfach gesagt wird, so, ich habe die Firma hat so und so viel Gewinn gemacht, das ist ja mein Einkommen. Und auch das ist tatsächlich nicht richtig. Auch das passt nicht, sondern der Gewinn, den eine Firma macht, also den ein Einzelunternehmer mit seiner Firma macht, ist, wenn man es vergleichen möchte mit einem Angestellten, ein bisschen zu sehen wie dein Bruttoeinkommen. Weil
Der Gewinn vor oder nach Steuern?
genau, ne, es geht halt noch, wobei man muss ja da auch noch berücksichtigen, bei Gewinn vor und nach Steuern, es geht ja durchaus Steuern runter firmenseitig und dann gibt es natürlich auch nochmal Steuern, die privat runtergehen. Und das ist vor allen Dingen das ganz Entscheidende, dass von dem Gewinn, den ich habe, gehen halt auch natürlich nochmal Steuern entsprechend runter. Ein bisschen als Unterschied, als Angestellter sehe ich das, also ich sehe es schon, wenn ich auf die Gehaltsabrechnung gucke und mich darüber ärgere, wie viel Steuern wir zahlen. Als Selbstständiger sehe ich das in der Form nicht. Ich habe vielleicht eine Vorauszahlung oder ich muss am Ende des Jahres so richtig mal nachzahlen. Na, aber die Steuern gehen natürlich davon runter. Das muss irgendwo mit berücksichtigt werden. Und dann Krankenversicherung, Rentenversicherung, ja, brauche ich natürlich auch als Selbstständiger. Wäre zumindest nicht verkehrt. Krankenversicherung ist sowieso klar. Entweder bin ich gesetzlich freiwillig versichert oder ich bin privat versichert. Ganz egal. Und Rentenversicherung, auch wenn da der ein oder andere Selbstständige gern auch mal vielleicht sagt, ach komm, mache ich später, mache ich gar nicht, mache ich anders. Man sollte was machen, man sollte monatlich da schon einen Betrag für zur Seite legen, den man wirklich aktiv auch dafür nutzt, weil irgendwann möchte man ja auch in Rente gehen. Und gerade wenn man als Selbstständiger viel arbeitet, sollte man das tatsächlich auch. Und wenn man das abzieht, Steuern, Krankenversicherung, Rente, alles, was runtergeht, von dem Brutto abgezogen, dann habe ich mein Nettoeinkommen. Und das ist vergleichbar mit dem Nettoeinkommen im weitesten Sinne, was auch ein Angestellter am Ende ausgezahlt bekommt. Und damit ein riesen, riesen Unterschied, weil das gar, ganz vielen gar nicht bewusst ist. Ne? Nicole, du hast ja auch schon den einen oder anderen Selbstständigen bei dir gehabt, ne? Und das ist vielen noch gar nicht klar eigentlich.
Nee, spannend ist auch immer beim Einzelunternehmer, jetzt nicht wie bei dir in der GmbH. Ja, ich mache da mal so eine Privatentnahme und ja, das könnte ja der Gewinn sein. Nein, es ist falsch. Nur weil das ganze Geld übers Geschäftskonto läuft, heißt es das nicht, dass die Bank es anerkennt, dass es dein Gehalt ist oder ja, das ist spannend. Aber führ uns mal weiter durchs Licht, weil ich glaube, hier kommen der ein oder andere jetzt wirklich mal ins Schmunzeln, weil so aufgebröselt ist zu sehen und ich sag mal einfach erklärt, hast du es ja auch nicht jeden Tag. Also ich glaube, dass das hier schon ein ganz großer Mehrwert ist, was wir hier gerade zeigen.
Ja, wir schauen uns jetzt das mal konkret an einem Beispiel an. Klar, ne, jeder Selbstständige für sich ist da auch nochmal individuell unterwegs, aber damit ihr, wenn ihr jetzt gerade hier reinschaut und zuhört, für euch natürlich einfach nochmal eine Vorstellung habt, wie könnte es aussehen? Und wir nehmen als Beispiel unseren Kevin, der hat sich jetzt selbstständig gemacht als, was wolltest du, Fliesenleger?
Nein, Schlagersänger.
Schlagersänger, genau. Kevin hat sich selbstständig gemacht als Schlagersänger.
Yay!
Und hat 2022 einen Umsatz gehabt von 50.000 Euro. Mal ein gutes Jahr, ne? Also gar nicht mal schlecht. Klingt jetzt, glaube ich, erstmal. Also 50.000 Euro klingt auch für viele, wenn man es das erste Mal hört, dass man sagt, boah, ja, läuft.
Ja, das wäre jetzt eher so Michael Wendler.
Ach, und direkt
Nicht
läuft
viel.
die Klage kommt ins Haus. So, er hatte natürlich Kevin auch Kosten logischerweise, ne? Er musste ein bisschen was an seinem Outfit mal ändern, musste sich das ein oder andere neue T-Shirt mal kaufen, ne? Also kommt schon ein bisschen was zusammen. Hatte 10.000 Euro, die er in dem Jahr an Kosten ausgegeben hat und dann hat er einen Gewinn von, ja, knapp 40.000 Euro irgendwo gehabt. So, das ist das Bruttoeinkommen von unserem lieben Kevin. Und jetzt gehen da natürlich noch von Steuern runter. Als kleiner Tipp für unsere Selbstständigen, aber auch für jeden, der vielleicht mal sich darüber Gedanken gemacht hat, mal überlegt hat. Ihr könnt, wenn ihr im Internet unterwegs seid, einfach mal in Google gibt ihr einen Brutto-Netto-Rechner. Da könnt ihr wunderbar hingehen. Da gebt ihr als Jahr eure Jahresbrutto, also das jetzt als Gewinn einfach mal ein. Geht dann eure Steuerklasse durch und könnt das genau einfach mal da durchspielen, nach euren Gegebenheiten, und habt mal relativ schnell und gut für euch ausgerechnet, wo liegt am Ende das Netto. Genau, da bekommt ihr dann auch raus, wie viel gehen an Steuern runter. Bei unserem Kevin waren 2022 wären es dann 6.000 Euro gewesen. Er ist noch Steuerklasse 1. Der ist gerade frisch als Schlagersänger, also ganz viele Groupies, aber noch keine feste Partnerin. Und Kevin ist natürlich vorbildlich. Er weiß, irgendwann möchte ich dann meine Beine hochlegen und nur auf den Schlagersongs lauschen. Das heißt, er tut natürlich auch schon was für seine Rente. Hat noch zusätzlich die Krankenversicherung, wo er gut abgesichert ist, weil man weiß ja nie, man kann ja gerade als Schlagersänger, kriegt man vielleicht mal das ein oder andere Ei abgeworfen, ne? Dann kann man auch noch mal krank werden, ne? Muss man gut abgesichert sein.
Oder du stürzt von der Bühne, kann ja auch passieren.
Ist alles möglich, ne?
Hast du gerade gesagt, das Ei abgeworfen?
Abbekommen.
Ach, abbekommen.
Bekommen. Also jemand anders hat es geworfen. Ich glaube nicht, dass Kevin das selbst wirft und sich ab. Vielleicht auch. Aber
nee, alles gut, mach gut weiter.
Ja, also gehen halt Steuern, Krankenversicherung, Rentenversicherung runter. Bei uns jetzt in dem Beispiel sind es 18.000 Euro nochmal. Und dann sind wir tatsächlich bei unserem Nettoeinkommen. Und das ist ganz, also in meiner Erfahrung, widersprich mir gerne, Nicole, Kevin, wenn ihr das anders seht aus eurer Erfahrung mit Selbstständigen. Aber viele haben so, boah, 50.000 Umsatz, richtig genial, total super, oder auch der Gewinn, 40.000, mega. So, und wenn wir es jetzt mal runterrechnen, dann sind wir bei einem Nettoeinkommen im Jahr von 22.000, umgerechnet 1.833 Euro, wenn wir es auf Monatsbasis runterrechnen.
Ist das nicht Kleinunternehmergrenze noch?
Ja. Wäre das jetzt in dem Fall. Dann nehmen wir Steuern. Ja, aber ist jetzt für unser Beispiel erstmal grundsätzlich egal, ne? Aber muss ich mal überlegen. Kevin hat als Schlagersänger, also das ganze Jahr über hat er geackert und geackert und geackert. Und am Ende für 1.830 Euro, da hätte er genauso gut auch bei der Bank beschäftigt bleiben können. Ja, also.
Ui. Da ist er aber nicht auf Malle unterwegs.
Das ist richtig. Alles hat seine Vor- und Nachteile.
Kriegst du aber auch wiederum keinen Sonnenbrand. Ist auch ganz gut.
Und ich glaube, das muss man einfach für sich, ne? Also wenn ihr das jetzt gerade seht, wenn ihr das hört, einfach mal klar bekommen, Umsatz, Gewinn und dann, was ich wirklich verdiene, ist ein riesengroßer Unterschied. Und dann kann es natürlich sein, wenn jetzt jemand ist, der, also gerade bei Instagram habe ich immer wieder das Gefühl, da laufen dann ganz viele rum, die dann erzählen, ja, und dann habe ich als Umsatz 1 Million, als Umsatz 5 Millionen und 10 Millionen. Wenn ich aber dann 1 Million Umsatz habe und 1,5 Millionen Kosten habe, dann bleibt da halt trotzdem kein Einkommen von übrig. Und das warum, ne, wenn ich jemand habe, der 100.000 Euro Umsatz gemacht hat, aber nur 5.000 Euro Kosten hatte, wird das Einkommen natürlich deutlich besser für eine Bank dastehen. Also deswegen ist Umsatz ist ganz nett, ist aber am Ende halt auch nur eine der Größen, um das auszurechnen. Mehr auch nicht. Genau, wir haben jetzt hier, damit man auch so ein bisschen gucken kann, bei Kevin entwickelt sich natürlich super weiter, er wird immer erfolgreicher als Schlagersänger 2023.
Ja, geht jetzt auch nach Ibiza und liegt da auch noch auf.
Genau, deswegen sind Kosten auch ein bisschen hochgegangen, aber der Umsatz ist nochmal ein bisschen mehr, ne? 2023 hatten wir jetzt 75.000, 2024 sind es dann sogar 150.
Auch noch ein Partyschiff?
Läuft bei mir.
Ja,
Respekt, Kevin.
Kevin, und ist natürlich auch vorbildlich, ne? Auch die Krankenversicherung, Rente, das steigt alles entsprechend. Also da tut er gut schon was für die Zukunft. Und wenn man dann halt mal guckt, ne, was kommt da am Ende bei raus, da sieht man mal, ne, was, bei was für einer Grenze bewegt sich das. Und jetzt ist das Spannende, und deswegen reden wir auch immer über 3 Jahre. Die Bank rechnet jetzt hier mit dem Durchschnitt. Also eine Bank würde nicht hingehen, wenn Kevin jetzt da ist, der möchte jetzt für sich eine kleine Finca auf Mallorca noch eben schnell kaufen, dann würde die Bank halt nicht hingehen und sagen, ich rechne jetzt mit 2024 oder mit 2025, sondern die Bank nimmt den Durchschnitt dieser letzten 3 Jahre. Die rechnet also Umsatz oder Gewinn, ist ja letztlich fast egal, mit was wir rechnen, nimmt davon den Durchschnitt und rechnet davon dann aus, was bedeutet das vom Netto her. Und da kommen wir natürlich nicht bei den 5.000 Euro netto im Monat aus 2024 hin, sondern das Ganze wird sich eher irgendwo bei der Mitte bewegen, also bei knapp 2,5 netto.
Und aber es ist schon krass, ne, wenn du siehst, was da oben an Umsatz steht und was da unten wirklich rauskommt. Also Deutschland ist schon echt steuerlich gesehen Wahnsinn.
Ja, aber das Problem, was wir echt haben, ist, dass vielen, also unabhängig davon, dass du viel Steuern zahlst, das ist ja auch alles richtig, aber dass vielen gar nicht bewusst ist, wo muss ich eigentlich oder wo möchte ich hinkommen im Zweifel, ne? Damit sich das wirklich auch lohnt. Und das sollte man sich ja auch bewusst machen. Also als Selbstständiger bist du, ich kann das aus den 4 Jahren, die ich jetzt selbstständig bin, ich habe genug Tage gehabt, die hatten 18 Stunden und mehr. Und das teilweise wirklich auch 7 Tage und am Stück und in der nächsten Woche weiter. Und jeder Selbstständige wird das bestätigen können, du hast diese Tage. Und dann sollte es schon so sein, dass du irgendwann auch entsprechenden Verdienst, entsprechende Freiheiten dadurch hast, dass du halt wirklich für dich sagen kannst, okay, das lohnt sich halt auch und nicht eigentlich den ganzen Stress für am Ende, ja, ein paar Euro. Nee, also gerade nochmal, wenn du halt den Traum hast, eine Immobilie kaufen zu wollen. Weil dann müssen natürlich die Zahlen auch entsprechend sein. Da wirst du ansonsten nicht wirklich weit kommen.
Aber es wird mit Sicherheit auch den einen oder anderen Selbstständigen geben, der Schiss hat davor, ein Eigenheim zu kaufen. Weil, wenn wir mal so zurückblicken, Sören, das wirst du mit Sicherheit auch gemerkt haben in den 4 Jahren, es ist nicht jeder Monat gleich. Es gibt Monate, da scheint dir die Sonne sonst wo raus und es gibt dann vielleicht auch mal die ein oder andere Woche dazwischen, wo keine Sonne scheint, sondern es nur regnet und dann fangen die Monate, die mit Sonne bestückt waren, an, die Monate mit Regen aufzufangen.
Es ist keine
Das dürfen wir
gerade
auch nicht vergessen.
schönes Bild.
Poetisch.
Da hat Nicole wieder einen rausgehauen. Ja.
Ja, es tut mir sehr leid. Also der normale Angestellte, der weiß, ich kriege jeden Monat Summe X,
Ja.
wenn ich nicht provisions- oder auf Stunden gezahlt werde. Aber der Selbstständige weiß es halt nicht.
Nein. Und du hast natürlich, du hast die Schwankungen mit drin teilweise, du hast Veränderungen mit drin, du hast einen gewissen Unsicherheitsfaktor, das muss man halt für sich auch schon mit berücksichtigen, ja? Und
Ja.
dann ist so eine Entscheidung sehr, sehr gut und gut überlegt vor allen Dingen auch treffen, ne? Ja, aber das mal als kleiner Einblick. Wie gesagt, Brutto-Netto-Rechner kann ich nur immer jedem empfehlen. Und wenn ihr euch unsicher seid, also gerade jetzt an unsere Selbstständigen, zukünftigen Selbstständigen, vielleicht haben wir auch den einen oder anderen, trotz der einen oder anderen Horror-Story trotzdem motiviert, auch noch in die Selbstständigkeit reinzugehen. Wenn ihr dazu Fragen habt, ne, liken, abonnieren, kommentieren, fragt nach, wir sprechen dann gerne auch in den kommenden Folgen vielleicht nochmal, ja, individuelle Fälle oder Berechnungen durch, um einfach mal zu zeigen, was bedeutet das, was heißt das, ne, und was würde eine Bank da auch am Ende des Tages vielleicht finanzieren.
Unser Tasterfakt diese Woche. 10% aller Erwerbstätigen in Deutschland sind selbstständig, aber weniger als 5% aller Immobilienfinanzierungen gehen an Selbstständige.
Genau, und das zeigt ganz klar, das Problem ist nicht, dass die Selbstständigen kein Geld haben, sondern dass die Banken das den Selbstständigen einfach nicht zutrauen. Das ist echt ein großes Problem. Ich glaube, das haben wir heute ziemlich doll, beschrieben. Da müssen wir leider durch. So schnell ändert sich das leider nicht.
Also, selbstständig heißt nicht chancenlos. Man muss nur besser vorbereitet sein als andere. Und dafür haben wir hoffentlich heute ein bisschen Klarheit geschaffen.
Stopp, 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 wir können doch nicht aufhören. Ich muss euch noch was zeigen. Wir haben ja mittlerweile ein kleines Maskottchen. Tada! Wer sie noch nicht kennt, das ist unsere kleine süße Giraffe. Süß, oder?
Die ist total
Ja.
süß. Ja, und wir haben jetzt offiziell die Patenschaft übernommen für eine echte Giraffe. Nicht nur ein Stofftier, sondern in Lebensgröße. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie groß diese Dinger sind. Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen. Da steht sie mit ganz vielen anderen. Sie heißt Bashira. Und ja, für uns, wir sind ziemlich stolz drauf, wenn man das so sagen darf. Vielleicht
Allerdings.
kommt jetzt der ein oder andere auf die Frage, warum eine Giraffe? Aber dazu kann Sören wahrscheinlich ja noch mehr sagen.
Kann ich gerne machen. Giraffe vor allen Dingen natürlich, also aus zwei Gründen eigentlich die Giraffe. Der eine ist, Giraffen haben ja einen sehr langen Hals, gucken von oben drauf und genau das gleiche machen wir ja auch. Ne? Wir schauen von oben, gucken, welche Möglichkeiten es gibt, haben den Überblick über alle Banken und Kevin, ich finde, man sieht es wunderbar, auch an unserer Giraffe einfach, sie lächelt so schön. Also Giraffen sind ja total soziale Wesen. Und wir haben ein super emotionales Thema und begleiten eigentlich genauso wie Giraffen das familiär halt machen unsere Kunden, um einfach Träume zu verwirklichen. Von daher passt die Giraffe perfekt. Wir haben nur ein Problem. Bashira hat schon ihren Namen. Das war relativ einfach. Unsere Giraffe hat leider noch keinen Namen. Und ja, dementsprechend ist natürlich unser Namenswettbewerb ja gestartet. Wir hatten das in der letzten Folge schon kurz berichtet gehabt. Und der läuft natürlich auch weiterhin. Von daher, egal ob jetzt über Instagram, LinkedIn, TikTok, schreibt uns eure Namensvorschläge. Wir wählen dann am Ende die besten Ideen, werden ausgewählt, lassen die Community abstimmen und ja, es wird natürlich auch richtig, richtig tolle Gewinne geben. Oder, Rebecca?
Genau, und welche Gewinne verraten wir euch dann in der nächsten Folge? Also dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Und thematisch wird es dann auch wieder richtig spannend. Wir sprechen über Zinsbindung und Anschlussfinanzierung. Wie lange sollte man sich festlegen? Welche Risiken gibt es? Und wie vermeidet man böse Überraschungen, wenn die erste Zinsbindung ausläuft? Das wird spannend. Danke fürs Zuhören. Das war wieder mal Zaster und Zinsen. Abonniert, liked und kommentiert gerne. Und wir sehen uns nächstes Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss zusammen.
Warte, kann es winken? Ja, ein bisschen.
Tschüss.
Tschüss.